Ja, ich grüße euch und Sie alle hier im Gemeindesaal, auch all die Geschwister, die uns jetzt über Telefon und Internet zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen können und dürfen. Im Römerbrief werden uns heute Abend beschäftigen mit dem 6. Kapitel, da insbesondere mit dem Schwerpunkt Taufe. Aber wir werden zunächst einmal noch mal zum Ende gehen mit der Andacht. Und zwar wollen da auf den letzten Vers schauen, dieses 6. Kapitels. Der nimmt uns noch mal so ein bisschen mit in das, was wir auch in der letzten Stunde besprochen haben zum Thema Sünde. Da lesen wir in Römer 6, 23. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir wollen kurz still werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir Dank sagen, dass wir uns jetzt wieder versammeln dürfen unter deinem Wort hier im Gemeindesaal, aber auch vor den Geräten. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns segnest im Nachdenken über das, was wir aus deinem Wort nehmen, Herr. Möchte ich bitten, dass du jetzt bei uns bist in Andacht, auch nachher bei der Wortbetrachtung, auch bei dem Nachdenken über die Taufe, segne, führe und leite du uns. Amen. Zu diesem Wort drei Gedanken. Erstens, durch die Sünde sind wir dem Tod geweiht. Zweitens, Gott hat in Jesus für uns die Sünde überwunden und den Tod besiegt. Und drittens, im Glauben an Jesus haben wir Anteil am Sieg über den Tod und erlangen ewiges Leben. Hier wird nochmal deutlich bei Römer 6, dass die Bibel nicht so geschrieben ist, wie uns manchmal so die Einteilung in der Lutherbibel oder in der Züricher oder in der Schlachterbibel vor Augen führt. Wir denken dann immer so, wenn wir die Überschriften lesen, oh, das ist da und da zugeordnet. Die Überschriften sind erst vor einigen hundert Jahren in die Bibel gesetzt worden. Die sind nicht im Urtext drin. Der Urtext geht in einem Stück durch und da bilden dieses Kapitel 5 und das Kapitel 6 eine ganz tiefe innere Einheit. Auch die Kapitel sind willkürlich gesetzt, also die sind nicht jetzt auch die Verseinteilung, sondern der Text ist einfach runtergeschrieben. Man muss sich das vorstellen, eben Paulus schreibt ja einen Brief runter und so wie wir, wenn wir Briefe schreiben, nicht sagen, hier jetzt so nach dem Motto, 1. Kapitel, 2. Kapitel, 3. Kapitel, sondern einfach flüssig runterschreiben, so auch die Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und dieses 5. und 6. Kapitel hängt sehr eng zusammen mit dem Thema Sünde. Ich werde das nur in der Andacht heute aufgreifen, weil ich nehme so ein anderes Thema eben auf heute bei der Bibelstunde, das eben nur vorweg zur Erklärung, Thema Taufe, auch wenn das gar nicht so lange in Römer 6 entfaltet wird. Und doch ist das eine wichtige Sache auch nochmal, weil das ein ganz wichtiges Wort auch zur Tauftheologie ist. Da werde ich aber dann nachher zum Sprechen drauf kommen halt. Aber möchte hier noch einmal anknüpfen eben an das Thema Sünde. Das, was wir letztes Mal auch schwerpunktmäßig in der Bibelstunde der letzten Woche behandelt haben. Und da macht uns dieses Wort nochmal deutlich einfach, dass wir dem Tod geweiht sind durch die Sünde. Das sagen die Verse unmittelbar vor diesem Vers 23, da heißt es, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von Gerechtigkeit. Was hattet ihr damals für Frucht, solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Das heißt, wenn jemand in Sünde ist und die Sünde vor Gott nicht vergeben ist, ist er dem Tod geweiht halt, nicht? Der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt es hier ganz deutlich, das ist diese Zusammenfassung. Und wir sind als Menschen dieser Welt auch dem Tod geweiht. Wir gehen alle auf den Tod zu, alles in dieser Welt stirbt und geht kaputt, bis auf das Wort Gottes halt, nicht? Das ist eine dem Tode geweihte Welt. Diese Welt ist nicht so, wie Gott die haben wollte, sondern Gott hat, das erzählt der Beginn der Bibel, das wissen Sie alle halt nicht, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Da war alles so, wie Gott es haben wollte, da war es perfekt, da war kein Tod, da war kein Leid, da war kein Geschrei. Und in dieser Welt, so wie das jetzt ist, ist alles dem Tod geweiht. Das hat zu tun mit der Sünde, in der wir stehen, eben dass der Tod jetzt über uns gekommen ist. Und dem können wir uns erstmal in dieser Welt nicht entnehmen. Da gehen wir alle drauf zu. Und nicht nur wir persönlich mit unserem Leben, sondern auch alle Beziehungen, die wir haben, alles, was wir in dieser Welt aufbauen, alles, was so gut, schön und richtig für den Moment ist, halt nicht. Das geht alles früher oder später kaputt, halt nicht. Durch die Sünde ist alles in dieser Welt dem Tod geweiht. Und das verstehen viele Leute auch nicht halt nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn mich gestandene Christen fragen, wenn die dann krank werden, wenn sie Krebs haben oder sonst was. Ja, warum das denn? Nicht? Wie kann Gott das denn zulassen? Da wird überhaupt gar nicht diese Realität wahrgenommen. Das ist zwar dogmatisch bekannt, aber gar nicht runtergeschluckt und verdaut zu sagen, ja, wir sind hier in einer verreckenden, stinkenden, faulenden, elenden Welt. Das ist so. Wir machen uns was anderes vor, nicht? Das ist das, wovon es hier heißt, nicht? Wir haben die Früchte, nicht? Wir denken ja immer, das ist dann alles hier halt, nicht? Noch ist noch mal deutlich zu sagen, das hier ist nur zeitlich verreckend und elendig halt, nicht? Das ist diese Welt, die als Ganzes dem Tod geweiht ist. Und wir mit. Das ist die Realität. Das klingt hart und brutal. Aber wenn ich das runtergeschluckt habe und verdaut habe wirklich, nicht, dann kann ich auch mit all dem umgehen. Wenn ich mit den ganzen falschen Bildern umgehe, die wir uns dann manchmal machen, dass wir so sagen, so nach dem, hier machen wir uns das Glück auf Erden, nicht, und unsere 95 Jahre, nicht, die müssen dann bei bester Gesundheit. Und was alles dann an gelingenden Beziehungen sein soll. Wie es klappt nicht, dann wird direkt der, in Anführungszeichen, liebe Gott angeklagt halt. Nein, wir sind dem Tod geweiht. Nicht nur wir persönlich, dass wir alle, die wir hier sind, in 100 Jahren nicht mehr leben werden, sondern auch alles um uns rund, auch diese Welt ist dem Tode geweiht halt, nicht? Diese Welt nicht, das ist alles nur irdisch, dem irdischen Tod geweiht. Und darüber hinaus weiter noch, das ist ja der irdische Tod, das ist schon schlimm, das ist schon frustrierend genug, habe ich das Blut des Heilandes nicht über mir, also lebe ich wie die Heiden in der Welt, bin ich auch dem ewigen Tod, bin ich dem ewigen Tod geweiht. Das ist ja viel, viel schlimmer. Das ist ja das, was die Welt weiß um den irdischen Tod, auch wenn sie sich damit nicht beschäftigt, der wird ja verdrängt, der Tod, auch dieses ganze Elend, es wird ja nur das gesehen, was man sehen will halt, nicht? Aber vom ewigen Tod spricht ja kein Mensch mehr halt, nicht? Aber das ist das viel Tiefere, das viel Schwierigere halt, nicht? Und über die Sünde sind wir, wenn wir in der Sünde verharren und nicht unter dem Blut des Heilandes stehen, eben auch dem ewigen Tod geweiht. Das Irdische ist schon schlimm genug, dass du irgendwann von dieser Welt musst halt, nicht? Die du ja so lieb hast mit deiner Frau, mit deinen Kindern und mit Enkelkindern halt, nicht? Aber nicht nur, dass du von dieser Welt musst, sondern dass du eines Tages, wenn du Jesus nicht hast, das Blut des Heilandes, auch in den ewigen Tod muss halt, nicht? Durch die Sünde sind wir dem Tod geweiht, dem irdischen, aber eben auch dem ewigen. Gott sei Dank möchte Gott das nicht. Und obwohl wir durch unsere Schuld eben in diesem irdischen Verdammnis, in diesem ewigen Tod leben halt, nicht, hat er die Rettung gebracht in Jesus Christus. Gott hat in Christus für uns die Sünde überwunden und den Tod besiegt. Wir haben draußen ja dieses schöne Bild, nicht? Also dieses Fresko draußen, was man kaum mehr sieht, was verwittert ist, wo das Kreuz ist, aber über dem Totenschädel, nicht? Der Sieg über den Tod soll das ausdrücken halt, nicht? Und das wird auch in Römer 6 gesagt halt, nicht ganz deutlich. Ich habe das mitgebracht, die Verse 9 bis 12. Da heißt es, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das hat der Sünde gestorben, es hat er der Sünde gestorben ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, leistet seinen Begierden keinen Gehorsam halt nicht. Also Christus ist für uns gestorben, er hat die Sünde überwunden, nicht wir, sondern er. Aber wenn wir in ihm sind, wenn wir Glieder an seinem Leib sind, dann können wir mit ihm überwinden. Und das macht dann eben auch dieser Appell Jesu deutlich halt, nicht? Also wenn ihr jetzt schon der Sünde losgekauft seid, nicht? Und wenn der Tod für euch besiegt ist halt, nicht? Dann macht aber nicht den Fehler, dass ihr wieder in diese alten Verhaltensmuster zurückfällt, dass ihr lebt wie der Weltmensch halt, nicht? Der sich nur am irdischen, vergänglichen orientiert, was alledem nur dem Tod geweiht ist, nicht? Sondern lasst euch bestimmt sein vom ewigen Leben, das der Heiland euch gibt halt, nicht? Lasst euch nicht bestimmt sein vom Tod, das ist das Irdische, sondern lasst euch bestimmt sein von der Ewigkeit. Das ist das Leben, was ein Christ führt. Ein Christ führt das Leben, das bestimmt ist davon, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt und dass er demjenigen, der an ihn glaubt, ewiges Leben schenkt. Der Heidenmensch lebt so, ich habe nur die paar Jährchen hier auf Erden und ich muss mich darum kümmern, dass ich und meine Familie halt, nicht diese Ich-Zentriertheit halt, nicht? Gott hat für uns die Sünde überwunden in Jesus Christus und den Tod besiegt halt. Wir müssen zwar noch in den irdischen Tod hier, das ist richtig, wir müssen noch sterben, weil das Ganze hier ja alles sündhaftig ist halt, nicht? Aber wir werden sofort, wenn wir in Christus glauben, ja unmittelbar postmortal die Ewigkeit dann haben halt, nicht? Weil wir eben hier schon mit ihm gestorben sind, das macht auch mal die Taufe deutlich, nicht? So wie wir mit ihm in der Taufe begraben sind, sind wir mit ihm auch auferstanden. Und weil Christus lebt und wir Glieder an seinem Leib sind, haben wir eben auch Anteil am ewigen Leben und an dem Sieg über den Tod. Und das ist das Dritte aus dieser Andacht noch einmal. Im Glauben an Jesus haben wir Anteil am Sieg über den Tod und erlangen ewiges Leben halt. Nicht Gottes Gabe, aber es ist das ewige Leben in Christus Jesus an unseren Herrn halt. Nicht wir sind dem Tod geweiht, aber Gott gibt uns die Chance auf ewiges Leben halt. In Römer 6, 6 bis 8 heißt es, denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein mit ihm. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen, denn wer gestorben ist, ist frei geworden von der Sünde halt. Eben durch diesen Anteil am Leib Christi, Durch dieses Inkorporiertsein durch den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist, damit ist Christus in uns und wir sind Glieder an seinem Leib. Dadurch haben wir eben diesen Anteil an seinem Sieg, auch wenn wir vor 2000 Jahren noch nicht auf Golgatha dabei waren. Aber Christus wusste natürlich, dass er eben auch für uns da gestorben ist. Nicht für all die Milliarden Menschen, die sein Blut angenommen haben, nicht für sie hat er geschrien auf Golgatha. Halt nicht. Und das ist das Wunderbare, halt nicht, dass wir Anteil am Sieg über den Tod haben. Halt nicht. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Das können wir gar nicht oft genug sagen und das müssen wir immer wieder betonen, halt nicht. Wir brauchen den Tod nicht zu fürchten. Ganz im Gegenteil, Sterben ist unser Gewinn. Dann heißt es aufhören in dieser buckligen, faulenden, ekligen Welt und gehen in das Herrliche, nicht. Das heißt die Heimat halt nicht. Aber das ist eben auch für viele Christen immer noch so, dass wir uns binden an das Irdische halt nicht und dass wir uns nicht wirklich davon trennen, sondern dass wir uns hier so eingerichtet haben, nicht. Und dass wir uns wirklich in dieses ganze Irdische reinkrallen, dass so diese frohe Botschaft, die wir kennen und alle bejahen, überhaupt gar nicht die Kraft entfalten kann in uns, die es braucht, nicht? Weil wir die nämlich links liegen lassen halt nicht. Wir wissen alle, ich sage das jetzt einfach mal so, die wir heute hier sind, es gibt ein ewiges Leben. Wir wissen alle, weil wir Christus angehören, haben wir diese Herrlichkeit. Wir wissen alle, was die Bibel sagt über das, was uns erwartet. Das ist wunderbar. Und trotzdem leben ganz viele von uns, und ich schließe mich da ausdrücklich jetzt mit ein, immer wieder so, als würde das gar nicht stimmen. Da sind wir nicht zu unterscheiden von unseren Nachbarn, die genauso karrieregeil, geldgeil, gesundheitsgeil, ich sage das jetzt mal wirklich negativ besetzt, halt sind halt zu sagen, und tun so, als wäre das alles halt nicht. Aber aus all dem befreit uns der Herr. Nochmal, das hier ist eh nur vergänglich, diese Welt halt, mit allem, was drin ist halt. 100 Jahren gibt es uns alle nicht mehr, aber uns gibt es in der Ewigkeit. Und lasst uns bestimmt sein von dem, was Gott uns gegeben hat. Nicht von dem, was in den Tod geht, was sowieso sündig ist in dieser Welt, sondern von dem, was der Heiland uns gegeben hat in Jesus Christus, nämlich ewiges Leben. Der Sündesold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ja, lieber Herr Heiland, dafür wollen wir dann noch einmal von ganzem Herzen Dank sagen, dass das die Wahrheit unseres Lebens und Sterbens sein darf. Dass du für uns die Sünde überwunden hast und dass wir Anteil an dem Sieg über Sünde und Tod haben. Lobpreis und Ehre dir dafür. Möchte ich bitten, Herr, dass das immer wieder mein Leben und das Leben der Geschwister, die hier sind, die jetzt zugeschaltet sind, beherrscht. Möchte ich bitten, dass du uns immer wieder frei machst von all dem Irdischen, mit dem der Widersacher uns immer wieder gefangen nehmen will, von all den Wichtigkeiten, von all den Zwängen und dass wir uns wirklich bestimmt sein lassen von dem, was du uns geschenkt hast, nämlich die Freiheit in dir, Herr. Du kennst uns, wie wir immer wieder auch in uns selbst verkrümmt sind und wie wir uns immer wieder auf unsere eigenen Probleme werfen lassen, Herr. Führ du uns raus und lass uns immer wieder den Blick auf dich haben. Und danke für die Gabe, für das Geschenk, das du uns gegeben hast, nämlich, dass Christus für uns gestorben ist und dass er unser Herr ist. Lobpreis und Ehre dir dafür. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen und euch singen, Lied 183, Ich bin getauft auf deinen Namen. Da wollen wir die ersten vier Liedstrophen singen. 183, Ich bin getauft auf deinen Namen, das führt uns ein bisschen zum Thema der Bibelstunde heute hin. Zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt. Ich bin mit seinem Geist beschenkt. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt. Du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland mir gewährt. Du willst in aller Not und Bein, o guter Geist, mein Tröster sein. Noch hab ich dir auch Furcht und Liebe, treu und gehorsam zugesagt. Ich hab, oh Herr,
Gott auf deiner Seite, bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich hinüberschreite, so lass ihn nicht verloren gehen.
Ja, danke Stefan. Wenn Sie jetzt mal unter Punkt 5 gucken, mit dem fange ich heute mal an halt bei der Betrachtung. Also wir werden gleich sehen bei der Wortbetrachtung ganz zum Schluss der Stunde, da werde ich über Römer 6, 2, 3 bis 4 dann sprechen halt, da wird die Taufe angesprochen, deshalb heute die inhaltliche Vertiefung nochmal zur Taufe. Das ist immer wieder ein Thema, wo ich merke, da rumort es dann immer wieder in der Gemeinde, da gibt es ganz viel Diskussionsbedarf, gibt ganz viele Dinge, da kann man drüber sprechen, das ist gar kein Problem halt nicht, das nimmt die Gemeinde so hin halt. Aber Taufe ist immer wieder so eine Sache, da kannst du dich mit jedem drüber streiten, Sakramente, Abendmahl und Taufe, da kommen auch die Gläubigsten sich in die Haare, wenn man nicht aufpasst. Trotzdem will ich das einfach nochmal versuchen, auch darzustellen, auch zu zeigen, wo wir als Gemeinde stehen halt nicht, wissen, dass einige von euch und Ihnen andere Hintergründe haben halt nicht, die nicht reformiert sind, die zum Teil baptistischen Hintergrund haben, pfingstlerischen Hintergrund haben, streng lutherischen Hintergrund haben. Also fühlt euch nicht angegriffen halt. Das sind zum Teil auch Erkenntnisfragen, das ist so, die man auch anders beantworten kann. Und trotzdem ist es einfach wichtig, nochmal auch da Fundamente zu schaffen, auch Dinge reinzusetzen, die einfach passen. Deshalb fange ich mal an, so ein bisschen mit dem dogmatischen Kurzreferat halt nicht und komme dann zu dem Heidelberger zurück halt, der nochmal dann nur so ein bisschen gestriffen werden soll. 12 Glaubensaussagen zur Taufe. Also wenn man Taufe beschreiben will, kann man natürlich so die Handlung beschreiben, die passiert halt nicht, mit dem Wasser übergießen halt nicht oder mit dem Untertauchen halt. Das ist übrigens interessant jetzt bei den Konfirmanden. Von den Konfirmanden sind 4 nicht getauft. Und wir haben jetzt Konfirmationsgottesdienst vorbesprochen und dann habe ich gesagt, ja, dann werdet ihr im Gottesdienst getauft. Und haben gesagt, nö, wir wollen nicht im Gottesdienst getauft werden, wir wollen alle untergetaucht werden. Also ich sagte, ist ja gut, ist eure Entscheidung, müssen wir einen Termin in den Hohen Tor machen halt. Nicht? Das ist so, also es ist wirklich die Jugendlichen alle gesagt haben, nein, das ist uns wichtig halt und auch aus ganz unterschiedlichen Gründen halt. Das war sehr erstaunlich, also wie die sich auch damit auseinandergesetzt haben. Wir haben im Konfirmandenunterricht ganz ausführlich auch über Taufe gesprochen halt und das als Ergebnis zu sehen, fand ich schon stark halt nicht, dass sie alle gesagt haben, dann wirklich unisono, nein, wir wollen alle und dann lohnt es sich auch mit 4 Mann dann, ich meine, es ist ein bisschen kalt, wenn wir jetzt in die Weser gehen, aber dann wird das auch gemacht, das haben wir schon, aber wie gesagt, das dazu, das ist also interessant gesehen, wie die jungen Leute wirklich auch da sich damit auseinandergesetzt haben. Das habe ich denen zum Beispiel auch so mitgegeben halt, die Dinge, dass wir denen besprochen, was sie gleich hören, so einfach so ein paar Dinge eben nicht im Äußeren beschreiben, wie Taufe funktionieren kann, sondern eben darin, was Taufe ist, was wir dogmatisch sagen können. Das Erste, die Taufe ist ein Sakrament. Ich habe das hier geschrieben, Sakrament ist ein Wahrzeichen des Evangeliums. Sakrament sind, kann man sagen, heilige Handlungen, die in der Bibel eingesetzt sind, in der von Jesus gefordert sind halt nicht und die eben auch einen Wiederholungsauftrag haben. Und wir finden insgesamt nur 2 dieser Dinge, die Jesus eingesetzt hat und denen einen Wiederholungsauftrag gegeben hat und denen eine besondere Verheißung gegeben hat, das ist Taufe und Abendmahl. Alle anderen Sakramente, die jetzt beispielsweise in der katholischen Kirche bedacht werden, hat Jesus nicht eingesetzt, sondern diese länger. Die Ehe, die Priesterweihe, all diese Dinge gab es vor Jesus. Also für uns Evangelische, reformiert wie lutherisch, gibt es eben nur 2 Sakramente. Und die Taufe ist eins dieser Sakramente halt nicht. Und das ist von Jesus eingesetzt. Und Sakrament heißt so ein bisschen heiliges, wie soll ich sagen, ja, geheimnisvolles Handeln. Und das bleibt Taufe, das ist ganz wichtig zu sagen. Taufe ist ein geheimnisvolles Handeln, was wir nicht abschließend erklären können. Alles, was ich gleich sagen werde oder auch was ich jetzt schon gesagt habe, halt nicht, das hat alles seine Richtigkeiten und trotzdem können wir das, was Gott letztlich da tut, in Gänze nicht fassen. Das ist auch beim Abendmahl genau dasselbe. Wie Gott tatsächlich im Geist wirkt und was da tatsächlich passiert, ist ein Stück weit auch unserer theologischen Erklärung und unserem theologischen Sachverstand entzogen, das muss man sagen. Wir können vieles ableiten, wir können vieles auch sagen, auch verlässlich sagen, aber damit sagen wir nicht alles. Das ist auch wichtig. Das ist ein Stück weit auch, das ist Sakrament eben auch ein, wie gesagt, heiliges Handeln Gottes, das er an uns tut halt. Ein zweites, die Taufe drückt als Zeichen die Abwaschung von den Sünden aus, ohne dass es der Ritus tut. Das ist ganz wichtig, dass wir es hier mit einer Zeichenhandlung zu tun haben und nicht, wie das immer wieder in der Kirchengeschichte von Menschen geglaubt wurde und auch heute zum Teil noch gelehrt wird, auch von Theologen, dass eben tatsächlich der Ritus, wenn die Taufe, die Rite vollzogen wird, dann tatsächlich zu einer Sündenabwaschung führt. Das heißt, in dem Moment, wenn jetzt getauft ist, dann sind Sünden weg. Das ist ja Quatsch. So, also Sünden werden nur dadurch vergeben, wenn man eben unter das Kreuz von Golgatha, ich spreche jetzt im Bild, tritt und Jesus um Vergebung bittet, nicht durch den Ritus halt. Also Kaiser Konstantin, der hat mit seiner Taufe, obwohl er sich bekehrt hatte, ganz lange gewartet, bis unmittelbar vor seinem Tod, weil er unbedingt alles mitnehmen wollte. Der wusste, ich werde wieder und wieder sündigen halt, nicht? Und hat er gesagt, die Taufe, da warte ich, bis ich ganz kurz vorm Sterben bin und dann, weil, dann ist so nach dem Motto, wirklich alles, da kann ich ein bisschen sündloser vor den Herrn treten. Also wir lachen ein bisschen drüber, aber es hat sehr geprägt. Konstantin war ja ein wichtiger Mensch in der Kirchengeschichte halt, nicht? So eine Vorstellung, die so ein Heiligkeitsverständnis auch hatte. Diese Tauf-Wiedergeburtslehre, es geht nicht nur darum, dass die Sünden vergeben werden, sondern dass auch gelehrt wird, mit der Taufe bist du automatisch Christ. Das ist eine Lehre, die in vielen Bereichen der katholischen Kirche noch vertreten wird. Hier muss man aufpassen, was man sagt. Katholische Kirche ist nicht katholische Kirche. Also in der katholischen Kirche gibt es ganz viele hervorragende Theologen, die die Bibel kennen und die richtig verstehen. Aber da gibt es ganz viele Leute, die auch da so einen ganz alten Traditionalismus pflegen halt, und das ist eine Katastrophe. Und da gibt es immer noch Leute, die das auch glauben. Das ist früher auch intensiv gelehrt worden halt, diese Tauf-Wiedergeburtslehre. In der katholischen Kirche ist es letztlich nicht anders wie in der evangelischen Kirche. Ich will auch nicht für alles verhaftet werden, was unsere Bischöfe und Präsides so sagen, halt nicht, auf gar keinen Fall, genauso in der katholischen Kirche, aber diese Lehre gibt es da eben auch noch, dass es eben die Abwaschung von den Sünden tut halt. Dieses rituelle Tun, dass es eben das macht, dass es eben auch da zu so einer besonderen Heiligkeit führt, das nicht halt. Ein drittes, das ist jetzt eine etwas freche Formulierung oder ein bisschen modernere, aber ich finde kein besseres Bild, wenn ich das dogmatisch beschreiben will. Die Taufe ist der Blankoscheck Jesu für unsere Sünden. Wir haben jetzt gerade von der Abwaschung gesprochen. Wir werden gleich auch nochmal den Heidelberger hören. Der sagt das ganz genauso, nur mit ein paar altmodischeren Formulierungen. Ist der Blankoscheck, den Gott uns gibt. Quasi in der Taufe wird gesagt, du Täufling, wenn du mit deiner Schuld unter mein Kreuz kommst, dann werde ich dich reinwaschen, wenn du mir mit gebrochenem Herzen die Schuld bekennst und ich werde sie von dir nehmen, genauso sicher, wie du jetzt eben mit Wasser gewaschen wirst und rein wirst, symbolisch passiert das, wenn du mir meine Schuld bekennst. Das wird im Prinzip angeboten. Und bei so einem Blankoscheck, deshalb gebrauche ich dieses Wort auch immer so gerne halt zu sagen, ist es so, wir wissen, wenn wir einen Blankoscheck haben, hat er einen unglaublichen Wert. Aber der Blankoscheck setzt voraus, dass wir die Summe eintragen. Also wenn ich Ihnen jetzt über mein Konto einen Scheck ausstellen würde mit meiner Unterschrift und Datum ohne Eintrag der Summe und würde ihn rüberreichen, dann tragen Sie 10.000 Euro ein, das würden Sie jetzt auch nicht, aber dann könnten Sie bei der Bank einlösen halt, nicht? Dann hätte ich ein Problem, so viel habe ich momentan nicht auf meinem Konto. Aber wenn ich das hätte, könnten Sie das bekommen. Wenn Sie aber ohne das einzutragen auf die Bank gehen und legen den Scheck einfach nur hin und da steht nichts drin, da zuckt der Kassierer mit den Schultern und da gibt es gar nichts, nicht? Also das müssen Sie schon machen. Genauso ist es im Glauben. Es ist alles bezahlt und das Konto bei Jesus ist gedeckt und zwar nicht nur für 10.000, nicht nur für 1 Million, sondern unendliche Schuldvergebung ist dort. Wir müssen nur noch unsere Schuld eintragen, die nur noch bekennen. Deshalb sage ich, das ist der Blankoscheck Jesu für unsere Sünden halt. Das wird nochmal deutlich gemacht, eben in diesem Akt der Taufe, dass wir wissen, genauso sicher, wie wir jetzt gewaschen sind mit Wasser, und das uns gereinigt hat, genauso sind wir gereinigt von unserer Schuld, wenn wir unsere Sünden Jesus bekennen. Der vierte Punkt hier auf dem Zettel. Die Taufe ist ein Weg, auf dem Gott sein Heil anbietet. Ein Weg. Dasselbe passiert natürlich auch beim Abendmahl. Da geht es ja auch um unsere Vergebung der Schuld halt. Nicht, dass wir wissen, dass eben Christi Leib für uns gegeben ist, Christi Blut für uns gegeben ist, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und natürlich wird das auch immer wieder in der Predigt, in der wortgetreuen Predigt auch gesagt hat, nicht? Dass das genau dasselbe ist halt, nicht? Dass es ein Weg ist. Gott hat viele verschiedene Wege, sein Heil anzubieten. Die Taufe ist der individuellste Weg. Wenn Sie sonntags im Gottesdienst sitzen und ich über Sündenvergebung spreche oder ein anderer Pastor halt, nicht? Dann wird die ganze Gemeinde angesprochen. Bei der Taufe wird es mir in einer ganz besonderen, wunderbaren Form zugesagt. Das ist etwas Einmaliges im Christenleben zu sagen, dieses Einmalige zu sehen, wo ich dabei bin, wo Gott das auch, ich sage das nochmal in einer Weise, die ich nicht beschreiben kann, dieses Zeichen auch bestätigt halt nicht. Deshalb, und das ist der nächste Punkt, die Taufe, das ist jetzt ein altes Lutherwort, also alter Luther-Ausspruch, die Taufe ist sichtbares Wort, wie die Bibel hörbares Sakrament ist. Die Taufe ist sichtbares Wort. Sie sagt nichts anderes als die Evangeliumsverkündigung. Die Evangeliumsverkündigung sagt, Christus ist für dich auf Golgatha gestorben. Wenn du dein Leben Jesus bringst und wenn du ihn um Vergebung der Schuld predigst, dann wäscht sein Blut dich rein und du hast ewiges Leben. Genau dasselbe sagt die Taufe eben im Zeichen halt. Sichtbares Wort ist die Taufe, wie die Bibel hörbares Sakrament ist. Der nächste Punkt, die Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber elementar als Bundeszeichen für den Christen. Die Frage, woran ich das deutlich mache, ist immer wieder zu sagen halt, der Heilsnotwendigkeit aus Markus 16, wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es steht nicht dort, wer nicht getauft wird. Und ich sage das immer wieder, die Frage, wenn das ein Angebot des Heils ist, ist die Frage, wenn ein Mensch, der ein Ja zu Christus gefunden hat, aber noch nicht getauft ist, der sich als Erwachsener bekehrt hat, sei es in der Evangelisation oder eben in einem Hauskreis, wo er gewesen ist, auf einer Freizeit, aber dann stirbt, bevor die Taufe vollzogen ist, ist er in der Ewigkeit ja oder nein? Und das ist die Frage der Heilsnotwendigkeit. Habe ich eine Entscheidung zu Christus, habe ich das Heil auf anderem Wege angenommen durch die Verkündigung, dann bin ich bei Jesus. Dann brauchte ich dieses äußere Zeichen nicht mehr. Und trotzdem ist es aber für den, als Bundeszeichen etwas ganz Elementares. Wir haben vor einigen Sitzungen nochmal über die unterschiedlichen Bunde gesprochen, zu sagen, das gehört irgendwann automatisch auch dazu, zu sagen, halt, ich sage, das Ja zu erwidern. Denn die Taufe ist ja auch ein Ja zum lebendigen Gott. Wenn ich es als Erwachsener vollziehe, ist es der Bekenntnisakt, den ich vor Gott tue. Und wenn ich es als Säugling getauft habe, ist meine Konfirmation dieser Akt. Jetzt auf der Konfirmandenfreizeit, die wir hatten, haben wir uns 4 Tage lang nur mit Nachfolge beschäftigt. 6 Bibelarbeiten zum Thema Nachfolge. Nicht? Ein Mensch wird in die Nachfolge Jesu gerufen, kommt, das war mit Petrus. 2. Bibelarbeit war, ein Mensch wird in die Nachfolge gerufen, tut es nicht. Das war die Geschichte im reichen Jüngling. 3. Bibelarbeit auf der Freizeit war halt nicht, der Ruf wird von Menschen unterschiedlich gehört in die Nachfolge. Da haben wir über den vierfachen Ackerfeld gesprochen halt. 4. Bibelarbeit war dann über die Schwere der Nachfolge, nicht, wenn Jesus sagt halt zu einem, ich will erst meinen Vater beerdigen, dann will ich der Nachfolger sagt, lass die Toten beerdigen. Und dann kam schließlich der zentrale Punkt in der Freizeit, dass jeder Jugendliche einen Brief gekriegt hat von mir, beziehungsweise von der Pia, die auch Mitarbeiterin war. Da haben wir dann auf einer Seite geschrieben, so, wir haben jetzt viel über Nachfolge gerufen und jetzt bist du gefragt, willst du Jesus nachfolgen, ja oder nein? So, und das müssen die beantworten. Darum geht es bei Konfirmation. Nicht alles, was die jetzt gelernt haben in 2 Jahren, sondern die müssen dann ja im April antreten hier und dann müssen sie mir vor der Gemeinde versprechen, ich verspreche fernerhin auf meinem Lebensweg als treuer Christ zu gehen, Jesus nachzufolgen, alles aufzusagen, das müssen sie vor Gott geloben. Aber da sollen sie sich zu entscheiden, das müssen sie machen. Ja oder nein, ich habe auch gesagt, wenn ihr nicht so weit seid, macht das nicht. Aber das ist das Entscheidende halt nicht. Sie müssen dort ihr Leben Jesus übergeben. Sie müssen diesen Bund jetzt akzeptieren. Die meisten von ihnen sind als Säuglinge getauft und die Taufe nützt ihnen nichts, wenn sie nicht ein Ja zu Jesus bringen. So, wenn die jetzt sagen, so nach dem Motto, du Olli, war jetzt ganz nett, habe ich schon erlebt, Konfirmandenricht war gut, ich habe das alles verstanden, aber ich bin noch nicht so weit und sagen, das war's. Und da entwickelt sich weiter nichts mehr, die kommen nicht zur Wiedergeburt, da können die auch noch in der Kirche bleiben, sonst was machen, dann hilft ihnen die Taufe nichts. Sie müssen als Säuglinge das erwidern oder wenn sie eben als Erwachsene getauft sind, das ist das andere, dass sie eben das Ja zu Christus sprechen. Ansonsten hilft die Taufe nichts, das ist ganz wichtig, das Ja des Menschen gehört mit dazu. Die Taufe, das ist der Punkt, der nächste Punkt, die Taufe führt nicht automatisch zum ewigen Leben, sondern dazu bedarf es des Glaubens an Jesus. Mit 2 Ausnahmen, die kleinen Kinder und auch die geistig Behinderten, das sagt Jesus, aber generell für einen Erwachsenen denkenden Menschen ist es wichtig halt, die Taufe ist kein Automatismus für ewiges Leben, sondern dazu bedarf es des Glaubens an Jesus und dazu gehört eben das Bekenntnis auch dazu und das ist eben bei der Taufe auch gegeben und die Konfirmation, das ist ja das nachgeholte Bekenntnis für die Taufe, so wie wir es in den Landeskirchen haben, was auch ein guter Brauch ist zu sagen, dass sie dann mit 14, wenn sie mündig sind, sagen ja oder auch nein halt nicht. Nächster Punkt, die Taufe ist in ihrer Gültigkeit nicht von der Heiligkeit oder Sündhaftigkeit des Taufenden abhängig. Das ist ganz wichtig, erlebe ich immer wieder, dass Leute zu mir kommen, dass für sie eine Anfrage ist und sagen, Mensch, der Pastor, der mich damals getauft hat, der war gar nicht gläubig. So, ich habe das gehört, ich habe das erlebt, der Typ kannte Jesus nicht. Das kann sein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Taufe nicht gültig ist. Also, ich mache das immer deutlich, wenn jemand hingeht als ungläubiger Mensch und liest 1. Korinther 13 vor, dann ist 1. Korinther 13 gültig, das Wort Gottes gilt. Das, was der liest, wenn er es aus der Bibel vorliest, so wie es da steht, ist das richtig. So. Und da wirkt Gott durch. Das ist das Interessante. Gott wirkt auch durch den Mund ungläubiger Leute halt. Das ist so, dass wenn man das hört, dass tatsächlich, wenn andere es hören, tatsächlich Gott was tun kann. Und genauso ist es bei der Taufe. Die Taufe ist nicht an die Heiligkeit oder Sündlosigkeit des Vollziehenden gebunden. Wichtig ist, dass es Rite vollzogen wird, also im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ich habe das auch schon mal erzählt, hier im Dom haben die schon mal anders getauft, auf das Gute, Schöne und Wahre ist hier getauft worden vor 100 Jahren, da mussten die Taufen wiederholt werden, weil das natürlich nicht richtig ist, aber wenn das Rite vollzogen ist, ist das richtig, dann ist das Angebot richtig unterbreitet worden halt. Also das ist wichtig, da hängt es nicht dran halt, nicht an der Heiligkeit derer. Also da hat es schon immer in der Kirchengeschichte Probleme gegeben, so um 250, da hat es eine große Verfolgungswelle gegeben in Nordafrika, da sind viele Bischöfe, auch Pfarrer abgefallen. Und dann haben sich die Getauften gefragt, ja, wenn die abgefallen sind, waren die gar nicht richtig gläubig halt, nicht? Und da war die Frage, müssen wir denn die Taufen wiederholen halt? Und da haben auch damals schon die Brüder alle gesagt, nein, die Taufe ist nicht abhängig von der Sündhaftigkeit des Einzelnen halt, nicht? Das ist ganz wichtig. Auch nicht bei einem gläubigen Mann, das muss man auch mal sagen halt. Also jetzt, ich sage jetzt nicht, dass ich der tolle Pastor bin, aber ich sage mal, ich glaube an Jesus Christus halt, nicht? Aber ich kann ja sein, dass ich an dem Morgen eine schlimme Tat gemacht habe halt, nicht, dass ich gesündigt habe, was ich immer wieder sage, dann heißt es ja nicht, dass die Taufe, die ich vollziehe, jetzt ungültig ist halt, nicht? Das hängt davon nicht ab halt. Die Taufe ist gültig, wenn sie unter fließendem Wasser und unter dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen wird, auf den dreieinigen Gott. Das ist wichtig, auch wenn ihr, das kommt zwar heute selten vor, oder sie eine Nottaufe vollziehen sollten oder müsstet. Gab es früher häufiger. Die Taufe ist jetzt nicht gebunden halt zwangsläufig an den Pastor. Das soll, wenn das normal ist, so laufen halt, beziehungsweise an Glieder aus der Gemeinde, die dazu befähigt sind. Wir werden jetzt auch Bruder Katzner nochmal ins Amt einsetzen, dass er für uns als Prädikant tätig sein kann, halt, so wie Eckhard Pirkser halt nicht. Also die können auch für uns das machen. Das sind keine Pfarrer, keine Pastoren halt, aber haben dann die Berechtigung, entsprechend auch Sakramente zu vollziehen. Aber im Prinzip kann es jeder Gläubige tun. Die Gemeinde guckt natürlich auch drauf, dass das Sakrament richtig verwaltet wird und dass es dann Leute tun, die entsprechend auch ausgebildet sind halt, nicht? Das ist ähnlich wie im Krankenhaus, nicht? Im Prinzip kann jeder eine Spritze setzen halt, nicht? Aber da wollen wir auch von unserem Spritze, der ausgebildet ist, der es kann halt, nicht? Und genauso ist es auch hier, dass wir da schauen. Aber es kann eine Situation kommen, wo man die Nottaufe spenden soll und dann ist es wichtig, dass man Wasser hat. Ist kein Wasser da, ist auch eine andere Flüssigkeit möglich halt, nicht? Und dann unter der dreimaligen Anrufung Gottes, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ich habe ja lange Notfallseelsorge gemacht, das ist da immer wieder mal passiert, auch bei Rettungskräften. Jemand ist eingeklemmt im Auto, also das gibt es auch heute noch und der weiß, jetzt wird es eventuell schwierig, wir schaffen das nicht, der bittet dann den Rettungssanitäter, den Assistenten, können Sie mich taufen? So, und was soll er machen halt? Dann tauft er den halt nicht. Und dann entsprechend das zu tun, eben entsprechend ist die Taufe auch gültig halt nicht. Das ist überhaupt gar keine Frage halt. Nicht, dass das heilsnotwendig ist, aber ich sage jetzt mal, wenn so ein Moment ist, zu sagen, ist ja gar nicht heilsnotwendig, da erklärt man so einen Menschen nicht, ist jetzt gar nicht nötig, so nach dem Motto, sondern dann spendet man natürlich auch die Taufe, weil es wirklich eben, ich sage nochmal, auch ein Trost ist und Trost sein kann für denjenigen, der angefochten ist halt nicht. Die Taufe, jetzt kommt der nächste Punkt, wird nach der Bibel sowohl Kindern wie auch Erwachsenen gespendet. Das wollen viele Menschen nicht akzeptieren. Es gibt in der Bibel die sogenannten Oikos-Formeln. Oikos heißt Haus. Das da, wo Paulus davon schreibt in Briefen, und die wurden getauft und das ganze Haus. Also Apostelgeschichte 16, der Kerkermeister halt, nicht der, also der Hauptmann dort in Philippi halt, oder auch in Korintherbriefen wird es geschrieben halt, nicht, dass das ganze Haus getauft worden ist halt. Das heißt, einer kommt zum Glauben, aber weil der natürlich in der damaligen patriarchalen Gesellschaft Macht hatte über sein Haus, also bei dem Kerkermeister müssen wir uns vorstellen, das ist ja ein pensionierter römischer Offizier gewesen, der hat Sklaven gehabt. Und da waren Kinder dabei, da waren Leute auch dabei, die gar nicht gläubig wurden, aber der trat zum Glauben über, also sind die alle mit, er taufte das ganze Haus. Da ist nicht davon die Rede, dass die jetzt auch zum Glauben gekommen sind, sondern die wurden alle getauft. Also das ist die Oikos-Formel. Wir wissen auch aus einem der ganz, ganz, ganz frühen von der Kirchengeschichte, das ist kein kanonisches Buch, also nicht in der Bibel, das ist die Didache. Das ist eine Gemeindeordnung, die ist etwa so 60, 70, 80 um Christus geschrieben, wissen wir nicht ganz genau, die berichtet von den ersten Ordnungen in der Gemeinde. Und dort schon in diesem Buch aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert wird die Säuglingstaufe bezeugt. Also das ist ganz klar, dass sie da ist, aber eben auch die Erwachsenentaufe. Dieses Nebeneinander in der Bibel gibt es beides halt. Das ist ganz wichtig halt nicht, diese Bezeugung halt nicht, dass sowohl den Kindern wie auch den Erwachsenen die Taufe gespendet wird. Taufe geschieht nur einmal. Wiedertaufe macht theologisch überhaupt keinen Sinn, das ist Blödsinn, das muss man ganz deutlich sagen. Ich weiß, einige von euch und Ihnen sind wieder getauft worden. Da muss man sagen, die Leute, die das getan haben, die euch das da eingeredet haben, die haben damit kein Recht gehabt halt, nicht? Denn das setzt das Handeln Gottes bei eurer Säuglingstaufe außer Kraft. Und das ist ein Punkt, wo ich ganz zackig werde auch halt. Wo ich sage halt nicht, das Leuten zu nehmen, das hat dann nichts mehr mit einem selber zu tun, sondern das sagt man auch von anderen Leuten, ja, deine Säuglingstaufe ist nichts, nicht? Säuglingstaufe ist nicht richtig. Das ist nicht biblisch. Und nochmal, wenn das einer selber macht, der mag es tun. Ich kann nur wirklich sagen, es sind Leute, ich habe das an der Stelle schon gesagt, die haben es theologisch nicht durchdacht. Das ist nicht nur, ich sage das wirklich, da kommt es dann wirklich auf den Experten an. Dazu ist es wichtig, dass man Griechisch beherrscht, dass man die Bibel im Urtext lesen kann, dass man versteht, was dort in Gänze steht. Nicht nur zwei, drei Aussagen nimmt, sondern da muss man das Ganze verstehen. Das ist etwa so wie im Krankenhaus. Ein Chefarzt, der kann sagen, warum mache ich die Operation so und mache im Anschluss die und die Medikation. Die Schwester, die schon 20 Mal bei der Operation zugeguckt hat, die kann das vielleicht auch tun, aber die hat keine Ahnung, weil sie pharmakologisch und nicht medizinisch so ausgebildet ist, das zu sagen. Also Sie wissen, ich halte nicht so viel von den Theologen, aber an dem Punkt muss man das wirklich mal sagen. Da muss man wirklich tief in die Theologie eingestiegen sein. Und nicht nur auch bei vielen Pastoren in freien Gemeinden oder so, die nur so ein bisschen angeschmackt haben. Also ich halte viel von den Geschwistern, die wirklich da von Bibelschulen kommen, das ist ganz hervorragend. Aber die sind manchmal theologisch nicht so besonders tief. Da wird zum Beispiel nicht Griechisch und Hebräisch gelehrt halt, nicht? Das ist eine Sache, da wird dann nur meistens sehr stark Bass. Auch gut ist praktische Theologie, das ist wichtig, aber dieses ganz Tiefe fehlt da manchmal. Und dann kommt es manchmal zu ganz krummen theologischen Aussagen, weil diese Tiefe nicht erkannt ist. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, halt nicht. Mein Vorgänger in der alten Gemeinde war genau dieser Fall. Der war von der Bibelschule gekommen, war kein Pfarrer, war Pastor, das ist in der Westfälischen Landeskirche. Friedhelm Boller, ein gläubiger Mann, wirklich hervorragende Arbeit, aber hat es abgelehnt, Kinder zu taufen. Hat das nicht gemacht. Und die Gemeinde mitgenommen und die Gemeinde in Truppach-Seelbach da genau auf diesen Trichter gesetzt. Keine Kindertaufe, also keine Säuglingstaufe, nicht? Abgelehnt. So, und das haben die alle geschluckt. Dann nach 15 Jahren konnte er vom Pastor zum Pfarrer werden, musste aber eine Nachfahrung machen, musste nochmal neu hier hineingehen in diese Sache. Und dann hat er das da erkannt als persönlichen Glaubensakt. Die Tiefe, dass das richtig ist halt, nicht? Dass die Säuglingstaufe doch biblisch ist. Und dann hat er gesagt, tschüss Gemeinde, nicht? Dann wurde er Pfarrer, dann hat er gesagt, jetzt so. Und dann blieb ich zurück in der Gemeinde mit dem ganzen Krempel, der da war. Das war, das spielt hier bei uns in der Gemeinde nicht so eine Rolle, aber das war damals ganz brutal halt, nicht zu sagen, ja, das sagen wir die Gemeinde, das ist nicht. Ich sage, Leute, der euch das gebracht hat, hat mittlerweile erkannt, dass es anders ist, nicht zu sagen, das anzunehmen. Ich sage das immer wieder. Bernd Bierbaum. Und was war das, ein glühender Christ, nicht? Als Jugendlicher hat er erkannt, oh, Säuglingstaufe ist nichts, nicht? Das haben die Leute mir erzählt, wups drüber. So. Und dann hat er Theologie studiert. Und dann hat er verstanden, was es ist. Ich sage immer, geht zu dem hin, weil wenn ich da schimpfe, das heißt ja, das ist ja, fragt beim Bierbaum, der hat sich wieder taufen lassen. Was der davon hält, was er erkannt hat, das ist immer der Beste, wenn jemand das macht, der es getan hat. Es hat aber wirklich, es bringt nichts. Wie gesagt, es ist auch nichts kaputt gegangen, wenn er es getan hat, ist gar kein Thema. Aber bitte, ich sage das denen auch, die sich als Säuglinge taufen lassen. Und ich habe das immer wieder, dass Leute kommen und sagen, meine Säuglingstaufe ist nicht richtig, das ist nicht vollständig. Da sage ich, glaubst du an Jesus Christus, den lebendigen Gott? Und sagen, ja, dann ist das alles in Ordnung, sage ich halt nicht. Wenn du dieses Jahr gesprochen hat, ist die vollständig, ist gar kein Thema. Also die steht. Ich mache das immer wieder deutlich, weil dieses Reden macht einfach auch die Sache kaputt, dass man getauft ist. Auch Luther, nicht? Für Luther, der als Säugling getauft war, am 11. November, ja, 10. November geboren, 11. November getauft halt, nicht? Immer wenn der angefochten war, nicht? Baptizatus Summa auf den Tisch geschrieben halt, nicht? Ich bin getauft. Ich bin es nicht, auf den es ankommt. Und der hatte nun wirklich theologisch ein Zahnrad drauf halt, nicht? Aber dem war immer wieder klar, ich war es nicht, sondern als windelscheißender Säugling hat Gott schon Ja zu mir gesagt und das baut mich auf. Deshalb haltet auch an eurer Säuglingstaufe fest, das ist wichtig halt. Das Letzte, die Taufe ruht immer auf dem Wirken Jesu, nie auf dem Wirken des Menschen. Dieser Bundesschluss ist initiativ von Gott, dass wir erkennen dürfen, auch wenn Leute sich als Erwachsene taufen lassen, halt nicht, die zum Glauben kommen und sagen, ja, jetzt lasse ich mich taufen, ist trotzdem immer die Initiative Gottes. Immer. Es ist nie der Mensch. Es ist immer das Prä des Handeln Gottes. Er hat zuerst auf Golgatha für uns gelitten und ist gestorben, ist auferstanden. Halt nicht. Sondern wir erkennen das nur. Ob das, wie gesagt, so ist, dass wir das erkennen und uns dann taufen lassen oder erst getauft waren und uns dann erkennen, das spielt überhaupt keine Rolle. Halt nicht. Aber es ist immer zuerst das Wirken Jesu und nie das Wirken des Menschen. Das ist ganz wichtig. Und das wird überbetont bei der Taufe häufig, das Wirken der Menschen halt nicht. Es ist der Herr, der wirkt halt. Niemand anderes halt zu sagen. Und wir können nur dankbar sein, wenn wir es erkennen dürfen, weil das auch allein nur Gnade und Gabe Gottes ist. Das, wie gesagt, 12 Glaubensaussagen zur Taufe. Ich habe Ihnen die Fragen aus dem Heidelberger Katechismus mal abgedruckt. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein und lese die nicht runter. Die drücken das im Prinzip genauso auch nochmal so aus, wie ich das gesagt habe. Möchte noch eine Sache zum Thema Säuglingstaufe vertiefen. Bei der letzten Frage im Heidelberger heißt es, 74. Frage, soll man auch die jungen Kinder taufen? Und dann sagt der Heidelberger, ja, denn dieweil sie sowohl als die Alten in den Bund Gottes auch in seine Gemeinde gehören und ihnen in dem Blut Christi die Erlösung von Sünden und der Heilige Geist, welcher den Glauben wirket, nicht weniger denn den Alten zugesagt wird, so sollen sie auch durch die Taufe als das Bundeszeichen der christlichen Kirche eingeleibt und von den ungläubigen Kindern unterschieden werden, wie im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen ist, an welcher Stadt im Neuen Testament die Taufe geschützt ist. Das ist eine schwierige Formulierung, aber die ist hervorragend. Also der Heidelberger, ich liebe den Heidelberger innig und sage, Leute, lest das, das ist wirklich ein Glaubensbuch. Ich möchte das aber noch mal ein bisschen ausführen. Es soll und darf man Säuglinge taufen? Nochmal, es ist kein Problem, wenn man als gläubige Eltern sagt, wollen wir nicht. Wir wollen, dass unsere Kinder, das ist eine Entscheidung, die kann jeder selber treffen und trotzdem muss man das ja ventilieren, auch wenn man sagt, sollen wir nicht. Und da möchte ich so ein bisschen nochmal das einfach hier auch ventilieren, gerade die Frage, ja, was wollen wir denn machen? Säuglingstaufe, ja oder nein, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich habe eben davon gesprochen, so ein bisschen arrogant, so nach dem Motto, ja, da muss man Theologie studiert haben, aber es ist tatsächlich so, dass man einen Begriff verstanden haben muss im Griechischen, der in der Bibel eine ganz große Rolle spielt, die Basileia tou theou, das heißt das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes bekommt man nur nach Johannes 3 und nach anderen Stellen, wenn man von Neuem geboren wird, wenn man den Heiligen Geist hat. Also wenn man sagen kann, Christus ist der Herr und wenn man sein Blut, wenn man das Blut des Heilandes über seinem Leben hat. Nur dann kann man ins Reich Gottes einkommen halt. Nicht? Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werden soll, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht in die Basileia kommen. Du musst von Neuem geboren werden. Es werden aber zwei Ausnahmen gemacht in der Bibel. Das eine sind die kleinen Kinder und das andere sind die geistig Behinderten halt. Nicht? Und sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie anrührte, die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihm, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihr nicht, denn solchen gehört. Und hier ist der Präsens, halt wirklich auch im Urtext, solchen gehört die Basileia tou theou, solchen gehört das Reich Gottes. Denen ist das. Und das andere für die geistig Armen, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das heißt, die sich oben nicht alle PS haben, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig halt, nicht? Also Menschen, die geistig behindert sind, zum Teil auch als erwachsene Menschen, wenn die schon über 20 sind, nicht mehr ihren Namen kennen, die irgendwo verkrampft als Spastiker liegen und keine Möglichkeit haben, ein furchtbares Leben hier irdisch führen. Das sind zu beglückwünschende Menschen, weil die sind selig, so heißt es ja, zu beglückwünschen sind, weil ihrer ist das Himmelreich Gottes, die Basileia tou theou. Die gar keine Möglichkeit haben, die Erkenntnis Gottes zu bekommen, weil es qua ihres Intellektes nicht funktioniert halt nicht, die sind automatisch dabei. Ich sage das immer wieder, wir haben auch schon drüber gesprochen, ich sage es an der Stelle aber nochmal halt, das ist der große Trost, wenn ein kleines Kind stirbt oder wenn ein geistig behinderter Mensch da ist, wie schwer das für die Eltern ist, aber diese Menschen haben automatisch das Reich Gottes. Die können ja gar nicht irgendwann sagen, jawohl, ich glaube an Jesus Christus, dass sie irgendeinem Pastor sagen können in der Gemeinde, ja, ich stelle mich jetzt hin und ich kann das bezeugen, halt nicht der Heilige Geist, sondern das macht Gott auf seine eigene Weise mit Menschen, die wir gar nicht erreichen. Das ist ein Geheimnis. Aber wenn diese Menschen das Reich Gottes haben, sie haben die Basileia tou theou, dann ist die Frage, kann ich denen das Sakrament verweigern? So, das ist genau der Punkt. Da sagen vielleicht einige Leute, ja, bei den Kindern nein, also Ablehnung der Säuglingstaufe. Dann sage ich aber, was passiert denn, wenn du einen geistig behinderten Menschen hast, den du als Kind, so. Und man, du kannst kein Ja sprechen, das ist auch immer wieder ein Problem in Baptistengemeinden halt nicht, die sagen, wir lehnen die Säuglingstaufe ab. Spätestens dann, wenn ein geistig behindertes Kind kommt, das niemals das sagen kann, und dieses geistig behinderte Kind wird irgendwann erwachsen, das ist 18 Jahre, kann immer noch nicht sagen, ich sage Ja zu Jesus, dann ist die Frage, taufen wir den oder taufen wir nicht? Oder ist das nur ein Stück Fleisch, das keinen Wert hat? Und dann sage ich, das ist es nicht. Sondern das ist ein Mensch, den Jesus Christus liebt. Der kann zwar nicht reden, der kann vielleicht nicht so denken wie wir, aber er hat die Basileia tou theou, eine Würdigkeit, die ich erst durch Gottes Geschenk später bekommen habe, die hat er automatisch. Also taufe ich auch jeden geistig Behinderten, taufe ich auch jedes kleine Kind halt. Eine andere Vorbemerkung noch zur Säuglingstaufe, und dann bringe ich mal so ein paar Argumente. Das Prä des Glaubens wird immer wieder gesagt, ja, man muss erst glauben. Und das steht doch auch so im Taufbefehl. Das ist vollkommen richtig. Das ist das Interessante. Das ist das Tolle, dass Jesus zweimal unterschiedlich, das ist auch wieder die Krux der Bibel, den Taufbefehl überliefern lässt. Markus 16,16 ist tatsächlich das Prä. Nee, da heißt, wer glaubt und getauft wird, da sagt man erst, ja, erster Glaube und dann getauft, der wird selig werden halt, nicht? Erst. Und wer nicht glaubt, also wie wichtig der Glaube ist, wird hier deutlich. Aber in Matthäus 28 Überlieferung des Taufbefehls genau andersrum. Nicht taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also wenn ich das ableiten will, das kann man im Griechischen, da spielt tatsächlich diese Auflistung auch eine zeitliche Folge, da muss man sagen, ja, nach Markus muss man sagen, da gilt natürlich dann die Erwachsenentaufe und nach Matthäus die Säuglingstaufe halt. Und es gibt gute Argumente für eben beide Sachen auch. Ich sage das ganz deutlich. Deshalb haben wir hier kein Problem, das nebeneinander auch stehen zu lassen halt in der Gemeinde. Für die Säuglingstaufe spricht, ja, denn auch sie gehören zu Jesus Christus. Das habe ich eben gesagt, Markus 10, die kleinen Kinder in ganz besonderer Weise. Ja, Matthäus 28, denn Jesus hat befohlen, alle Völker heißt, tauft alle Völker halt, nicht alles, nicht, da wird nichts ausgeschlossen, nicht nur alle, nicht auch fragen, auch die Frage der Ungläubigkeit halt zu sagen, dürfen wir jemanden taufen, der nicht gläubig ist, wie weit müssen wir da gehen halt, nicht? Also ich habe da große Freiheiten, Menschen zu taufen, zu sagen, das Angebot in der Taufe zu unterbreiten halt, nicht? Apostelgeschichte 16, ja, auch in der Bibel werden kleine Kinder getauft. Ja, denn auch das Jahr der Taufe muss immer wieder neu gesprochen werden, nicht nur einmal bei der Erwachsenentaufe halt, nicht? Also mein Ja, Luther sagt das mal mit diesem wunderbaren Wort, ich muss täglich aus der Taufe krabbeln halt, nicht? Ich muss jeden Tag wieder neu raus, weil ich ja immer wieder das an mir erleben lassen muss. Ja, Römer 3, 28, denn so wird die Alleinwirksamkeit der Gnade Gottes deutlich, nicht? Gott vergibt die Sünden und uns bleibt nur der Glaube daran. Wir tun gar nichts. Also das ist ein ganz wichtiges Moment bei der Säuglingstaufe, dass alles an mir geschieht. Das ist für mich auch wichtig bei meiner Säuglingstaufe, dass ich dieses so annehmen kann, zu sagen, jawohl, alles passiert, ist alles. Ich bin traurig darüber, dass ich an meine Taufe keine Erinnerung habe. Das ist so ein Nachteil, da komme ich gleich dazu. Aber die Frage, dass Gott alles gemacht hat, nicht noch bevor ich, das ist ja so meine Hybris, irgendwas verstanden hätte und irgendwas geschnallt habe im Glauben. Nein, bevor irgendwas war, hat Gott schon Ja zu mir gehabt halt, nicht? Das ist eine herrliche Sache, wenn wir das verstanden. Die Alleinwirksamkeit, Gott hat alles schon getan halt, nicht? Ja, denn auch im Alten Bund sind Säuglinge beschnitten worden und empfingen das Bundeszeichen. Nicht? Die Beschneidung war ja das Bundeszeichen des Alten Bundes, die Taufe ist das Bundeszeichen des Neuen Bundes, halt nicht erweitert für die Frauen, für die Mädchen, die eben auch mit hineingenommen sind. Ja, auch das spricht dafür, die Taufe eines Säuglings ist ein Bekenntnisakt der christusgläubigen Eltern vor ihren Kindern und gegenüber der Welt. Auch das ist ein ganz starkes Zeichen halt, gerade also vor 100 Jahren war es nicht so sehr, da waren ja alle Leute bei uns getauft, 99% in Deutschland waren damals getauft. Das ist mittlerweile anders. Taufe ist ein Bekenntnisakt halt, nicht? Ist wirklich auch etwas zur Ehre Gottes halt, nicht? Und wie gesagt, es ist auch von Anfang an in der Urgemeinde auch praktiziert worden, davon zeugte die Didache. Also das spricht für die Säuglingstaufe. Es gibt aber auch Argumente gegen die Säuglingstaufe halt. Nein, denn die Säuglingstaufe ist eine Verletzung der Menschenwürde. Der Mensch wird dabei nicht gefragt und die Taufe ist nicht wieder aufzuheben. Das ist tatsächlich ein Problem, das muss man sagen. Es passiert etwas an einem Menschen, der überhaupt keine Einwilligung dazu hat. Und da passiert etwas Religiöses, was ich nicht wieder zurückdrehen kann. Das ist tatsächlich eine Sache, das sage ich immer wieder auch, deshalb fragen wir auch immer wieder in der Kirche, wollen Sie, dass diese Kinder auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft werden? Das übernehmen die stellvertretend. Und wenn irgendwann mal einer zu mir kommt und sagt, wisst ihr was, Pastor Latzel, jetzt kriegen Sie erstmal von mir eine geklebt, weil Sie haben mich damals ja getauft. Da sage ich, da gehen wir mal zu deinen Eltern, deinen Papen, die haben das getan halt. Es war zwar richtig, da würde ich auch mal sagen, die haben was Gutes getan. Und es ist ja nichts, was abgeschnitten wird, wie bei der Beschneidung oder sonst irgendetwas, was Schaden zuführt, sondern es ist ja ein schönes, ein reinigendes, tolles Zeichen. Und trotzdem bleibt es etwas, was wirklich, das muss man wirklich stehen lassen, einen Menschen religiös prägt, ohne dass er ein Ja dazu sagt. Aber, und das sage ich dann wiederum auch, wenn die Taufe tatsächlich nur dadurch zum Vollzug kommt, wenn man glaubt, beziehungsweise wenn man sagt, nein, dann ist es nur ein Angebot, dann kann ich das auch stehen lassen. Die Bibel erzählt fast nur Erwachsenentaufen, also in der Ausführlichkeit zumindest halt, das wird immer wieder gesagt, und jeder soll sich selber zur Taufe entschließen halt nicht. Das ist tatsächlich, wenn man das sehr stark macht in seiner Argumentation, ist es ein Argument gegen die Säuglingstaufe. Nein, denn in der Taufe muss der Täufling bewusst sein Glauben zuvor bekennen halt, nicht? Wie gesagt, da spricht allein schon die Frage der bei behinderten Menschen gegen halt, nicht zu sagen, aber es wird als Argument immer wieder angeführt. Ein Argument, das ich sehr schlüssig finde, ist halt, nein, denn man kann sich nicht mehr bewusst an die Taufe erinnern. Bei der Erwachsenentaufe wird hingegen auch gerade einfach dieses Zeichen der Sünde leiblich erfahrbar halt, nicht? Da kann ich dieses ganz anders wahrnehmen. Das ist eine Sache zu sagen, das ist schwierig. Und deshalb sage ich den Leuten immer, wenn wir Säuglinge taufen, machen Sie ein paar Fotos. Nicht? Wie konnten die denn, wie ich sage, das ist wichtig für die Tauferinnerung. Also sonst will ich ja nicht, dass im Gottesdienst geknipst wird. Aber diesen Moment festzuhalten für den Säugling und zu sagen, hier ist genau dieses Ding. Da würde ich sonst was drum geben, wenn ich von meiner eigenen Taufe ein Bild hätte halt. Nicht? Zu sagen, die Erinnerung daran, dass da ist. Ich komme gleich noch dazu, wie wichtig die Erinnerung ist halt nicht. Aber das ist eine Sache zu sagen, das bleibt mir sonst als Kind auch weg. Selbst wenn ich einen Film habe oder wenn ich ein Foto habe, ist natürlich das Erleben als Erwachsener etwas anderes. Und das müssen wir auch sagen, das ist etwas Kritisches, als Gemeinden in der evangelischen Kirche versagen wir in vielen Bereichen darin, was Paten und Eltern tun sollten. Wir fragen immer wieder in der Kirche, versprecht ihr, diese Kinder im christlichen Glauben zu erziehen? Ja. Und da gehört eben auch das Bezeugen der Taufe dazu. Und das wird nicht gemacht. Barth sagt einmal, schon vor 50 Jahren, die Säuglingstaufe ist in der evangelischen Kirche zu einer unordentlichen Praxis geworden. Und das ist tatsächlich eine unordentliche Praxis halt, nicht? Dieses Amt wird nicht wahrgenommen, das Patenamt, was wir übernehmen, und auch das Elternamt. Ich habe nochmal hier aufgeschrieben halt, nicht, was es heißt, Paten für Kinder zu sein. Das ist diese Fünf-Finger-Patenregel. Was muss ich machen mit einem Kind, wenn ich Pate werde, beziehungsweise auch wenn ich Eltern bin, wenn ich dieses Versprechen gebe? Ich verspreche es vor dem lebendigen Gott halt, nicht? Ich sage das in jedem Taufgespräch, das zu sagen halt, nicht? Daumen, erste Gebet, mit dem Kind beten und für das Kind beten. Für das Kind beten, dass es zum lebendigen Glauben kommt. Und das hört nicht auf, wenn es mit 14 konfirmiert ist, sondern wenn es im Glauben ist, betet man weiter bis zum Lebensende, dass das Kind immer wieder im Glauben wächst und dass es beim Christus bleibt. Also wenn wir stille Zeit haben hier in der Kirche, wenn wir hier beten, zwischen den Fürbitten und dem Vaterunser, bete ich grundsätzlich für meine Patenkinder, die ich alle habe. Halt, nicht? Also ich bin auch kein besonders guter Patenonkel, aber das ist mir ganz wichtig zu sagen, immer wieder da einen besonderen Zeitpunkt zu haben. Da will ich immer wieder die Kinder vor den Herrn bringen. Halt, und aber natürlich auch mit den Kindern beten, wenn man mit ihnen zusammen ist. Zweite, was man machen soll, Zeigefinger, der Gottesdienst. Nicht? Dafür sorgen, dass, wenn sie klein sind, in den Kindergottesdienst gehen und später auch in den Sonntagsgottesdienst. Und da muss man sie begleiten halt, nicht? Da muss man sie reinführen, dafür muss man sie interessieren. Nicht zwingen, sondern interessieren. Das ist ganz wichtig halt. Ich sage das immer wieder so, ein Kind zwingen ist kein Problem. Und mit 8 Jahren musst du da hingehen halt, nicht? Das ist eine Sache. Aber begeistern ist halt nicht, die kommen aus dem Kindergottesdienst, bringen die Geschichte mit, wie Abraham aus Ur in Chaldäa ausgezogen ist, haben da mit ihren 5 Jahren irgendwas hingekratzelt halt, nicht? Dann geht der Papa hin oder der Partner und sagt, was war das denn hier? Und dann erzählen die super und dann heftest du dir das für ein halbes Jahr an deinen Schreibtisch, dann checken die kurzen, das ist was Wichtiges. Du nimmst das Bild und schmeißt einen Papierkorb, da checken die, das bringt alles gar nichts. Nicht? Das meint das Unterstützen halt, dafür sorgen. Also Gottesdienst ist wichtig, dass Kinder früh rangeführt werden. Ich kann das hier nur durch kurz, Mittelfinger ist Bibel. Mit den Kindern, wenn man Pate ist, den Kinderbibeln schenken, gibt ja eine ganze Menge, und daraus vorlesen. Und später eine Erwachsenenbibel, eine Lutherbibel, dass sie wirklich sagen können, sie haben wirklich das Wort Gottes ranführen, damit sie wissen, wer einfach da Jesus Christus ist, wer die Jünger sind, wer Abraham ist, wer Mose ist halt, nicht? Tauferinnerung, das ist ganz wichtig für die Paten. Am Tauftag immer anrufen. Taufspruch beibringen halt, nicht? Ich war hoch in den Semestern im Studium, bis ich meinen Taufspruch kannte halt, nicht? Das war ein Drama, nicht? Hauptseminar in Marburg, Taufe. Da war ein Theologiestudent schlauer als der andere halt, nicht? Und dann irgendwann fragt der Professor, wer von den Damen und Herren kennt denn seinen Taufspruch? Keiner! Könnte jeder Tauftheologie von Origenes und weiß der Kuckuck was von Augustin, alles hoch und runter ziehen halt, nicht? Nee, und dann ist er getauft, wusste auch keiner sein Taufdaten, muss man sich ja vorstellen halt, nicht? So eine Taufvergessenheit ist, was die Paten nicht gemacht haben. Also wenn ihr Patenkinder habt, ruft ihr am Tauftag an und sagt denen, hör mal, damals hat der Heiland zu dir das Wort gesagt. Das Wort, das der Heiland mir gegeben hat, deshalb auch nochmal Säuglingstaufe. Mein Lieblingswort der Bibel, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Ich bin nach diesem Seminar rausgegangen an die Telefonzelle, habe meine Mutter angerufen. Ich sage, was ist mein Taufspruch? Keine Ahnung, guck im Stammbuch nach. Die kommt wieder nach 5 Minuten, sagt, hier steht PS 37, 5, steht aber nichts dabei. Sag ich, da brauchst du mir nichts mehr sagen. Das musst du dir vorstellen, dass so ist Gott. Ich war, wie gesagt, 24 Jahre alt, war da 10 Jahre Christ. 10 Jahre geht dieses Wort mit mir. Deshalb liegt auch immer die Bibel, immer bei Psalm 37, hier 5 aufgeschlagen. Also wenn ich hier nicht mehr bin, könnt ihr die wieder woanders finden, Ding ist kein Thema. Solange ich hier bin, liegt die Bibel immer Psalm 37, mein Nummernschild, mein Taufspruch, Taufspruch meiner Frau, Taufspruch meiner Tochter, alles, nicht alles hier, wird auch Konfirmation schon meiner kurzen halt, das ist unser Wort halt, nicht? Und das hat Gott mir gegeben, das war mein Lieblingswort. Das haut rein, das zu sagen zum Thema, Säuglingstaufe ist nicht richtig. Das war ein gläubiger Mann, ich habe den nie kennengelernt, Pfarrer Piplinski halt, nicht? Der mich getauft hat, halt nicht. Aber der hat mir das gegeben. Und mir hat es kein Mensch erzählt. Meine Eltern nicht, meine Paten nicht, die haben mir einen Hund geschenkt, die haben mich für die Yacht interessiert, sind im Fußball gegangen, aber nichts anderes gemacht halt, nicht? Katastrophe, nicht? Und das ist eine Sache, wenn ihr Patenkinder habt, erzählt denen das halt, nicht? Sprecht darüber. In der Gemeinde, wo ich Vikar war, haben wir das in Rauschholzhausen eingeführt, nicht nur Geburtstage gefeiert, Tauftagkalender. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell die Kurzen dahinter waren. Die haben mit 3 Jahren sofort verstanden, was das für ein Tag ist. Dann gab es da auch ein Geschenk halt, nicht zu sagen halt. Und was war mit den 2 Kindern, die nicht getauft waren im Kindergarten? Die wurden dann ein halbes Jahr später getauft, weil die sofort gesagt haben, das ist ja Mist, nicht getauft sein. Da wollten die, haben die den Eltern so einen Druck gemacht. Also nochmal, aber das ist, weil einfach eine Taufvergessenheit da ist halt nicht. Das macht bitte halt nicht, wenn ihr Patenkinder habt. Für die beten, das ist ganz wichtig, auch wenn die schon erwachsen sind. Und wie gesagt, immer wieder auch, da habt ihr eine besondere missionarische, evangelistische Verantwortung für. Und was wichtig ist, die Eltern und Kinder, die sollen sich untereinander ermahnen halt nicht, dass sie wirklich da in den Kindern erste Zeugen des Glaubens sind. Ich werde von vielen Leuten gefragt, Bekannte, die man so hat, ehemalige Schulkameraden und sowas, immer die gesagt, ja Olli, kannst du die Taufe machen? Ja, und kannst du vielleicht auch Pate werden? Bei uns in der Familie ist keiner mehr in der Kirche. Sag ich kann ja Pate bei dir werden, aber wenn ich bei dir Pate werde, haben wir ein Problem. Nicht? Weil dann trete ich dir auf die Füße. Weil das Patenamt heißt auch Eltern ermahnen und sagen, ey, ihr habt damals versprochen, diese Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Und da ziehen sich dann viele häufig zurück und sagen, dann wollen wir das nicht mehr halt, nicht? Also das nochmal so zur Erinnerung, zu sagen halt, das ist richtig, zu sagen, wir haben eine unordentliche Praxis, wenn ihr Patenkinder habt, das ist wie ein Amt in der Gemeinde, wenn ihr sagt hier, ich bin hier Jungscharleiter, nicht, dann müsst ihr hier die Jungschar machen, da könnt ihr nicht sagen, da kümmere ich mich jetzt 10 Jahre nicht drum halt, nicht, ihr seid offiziell als Paten eingeführt worden, seid ihr sogar in den Stammbüchern eingetragen, nicht, das ist ein Amt, was ihr innehabt für euren Patenkinder, das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt will ich aber doch nochmal zum Text zurückkommen, ist alles ein bisschen länger geworden halt, und zwar, müssen wir mal eine Zettelwirtschaft hier zurechtfinden. Ja, Römer 6, 3, 4. Das ist eben dieser Text, deshalb, warum es auch um heute Taufe ging, im Römerbrief halt nicht. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, sie sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich habe eben bei der einführenden Andacht ein paar Dinge auch genau da schon zugesagt. Das hat das aufgenommen, auch mit Römer 6, 23. Deshalb möchte ich hier nochmal kurz in persönliche Wortbetrachtung dieses Wortes geben, für mich ganz persönlich. Normalerweise bin ich ja stärker beim Text und bin da sauber theologisch, aber ich sage einfach mal heute etwas ganz Persönliches dazu, was mir einfach die Taufe bedeutet, also eine persönliche Wortbetrachtung. Erstens, meine Taufe mahnt mich zum Glauben. Also das, was hier beschrieben ist, ich bin in Christus eingeschenkt, ich bin in ihn getauft halt, nicht? Und das mahnt mich zum Glauben, nämlich daran zu glauben, so wie es hier ist, dass ich mit ihm begraben bin und dass ich mit ihm auferweckt ist. Das mahnt mich persönlich zum Glauben halt, nicht? Und das ist, haben wir eben auch gesagt, das Entscheidende. Ich habe dieses Wort Markus 16, 16 geschrieben. Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist ein Mahnwort meiner Taufe. Wenn ich mich an meine Taufe erinnere, die mahnt mich zum Glauben. Ich habe bei mir im Badezimmer, wenn ich den Badezimmerschrank aufmache, hingeschrieben, mein Taufdatum. 10.12.1967 bin ich getauft worden halt, nicht? Da steht dort im Schrank drin, dass ich jeden Tag sehen kann. Ah, Erinnerung an die Taufe. Tauferinnerung. Und zwar Mahnung zum Glauben. Du, Olaf Latzel, bist zum Glauben gerufen. Ein zweites, was die Taufe mich mahnt, sie ruft mich zur Buße. Also nicht nur zum Glauben an Jesus Christus, sondern auch zur Buße. Denn ich weiß, meine Taufe, das Abwaschen meiner Schuld, und ich bin ein sündiger Mensch, passiert nur, wenn ich Buße tue, wenn ich unter das Kreuz komme halt. Nicht? Auch da nochmal, habe ich Apostelgeschichte 2,38 mitgebracht, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und an jeder lasse sich taufen im Namen des Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die Geburtsstunde der Kirche, die damit zu tun hat, es gehört zur Taufe die Buße dazu, dass wir wirklich bußfertig sind. Und mir sagt meine Taufe ganz klar, damit ich abgewaschen bin, muss ich Buße tun. Und das ist ein Wort, das mir immer wieder der Herr nachgehen muss. Jeden Tag muss ich das hören, dass ich Buße tue halt nicht. Und das ruft mich, meine Taufe, zur Buße. Ein drittes, meine Taufe schenkt mir die Gewissheit der Auferstehung. Das ist sowas Tolles, genauso sicher, wie ich getauft bin. Dieses Zeichen hat mir geschehen. Es hat mir Gott ein äußerliches Zeichen gegeben, und euch und ihnen natürlich auch, dass ich auferstehen werde halt nicht. Das ist ja genau das, was hier steht in Römer 6, 3, 4. Wisst ihr es nicht, sagt Paulus hier, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jawohl, und ich bin getauft auf Jesus Christus und ich glaube an den halt nicht, und deshalb habe ich ewig ewiges Leben. Deshalb habe ich die Gewissheit der Auferstehung. Wunderbar. Das ist was ganz Fantastisches. Ein viertes. Meine Taufe sagt mir, was ich zu tun habe. Der Taufbefehl, der wird ja auch Missionsbefehl genannt. Und das ist Programm meines theologischen Dienstes. Wenn ich eines Tages vom Heiland bin, dann wird er nur sagen, nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Kannst du nichts gebrauchen, was er dazu gemacht hat. Aber ich versuche in meinem Dienst, das umzusetzen, was es da heißt. Halt, nicht? Taufet sie, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie allen alles, was ich euch befohlen habe. Das ist mein Arbeitsauftrag. Mich interessiert nicht, was irgendwelche Leute bei der Landeskirche mir erzählen, was mir irgendwelche Professoren an der Uni erzählt haben. Mich interessiert auch wirklich nicht, was die Kirchenvorsteher in letzter Konsequenz sagen würden. Mich interessiert, was mein Herr und Heiland mir gesagt hat. Das ist mein Job als Pastor. Das ist das Primäre. Gibt noch ein paar andere Dinge zu tun. Da heißt auch jemand, kümmere dich um die Kirche, wie die renoviert und alles. Aber das Entscheidende ist hier festgelegt halt nicht. Das ist der Taufbefehl halt nicht. Und auch unsere Arbeit als Gemeinde, zumindest solange ich hier bin, wird das als Schwerpunkt immer wieder haben. Es soll versucht werden, dass das immer wieder rauskommt, nicht? Die Lehre, Menschen zu Jesus zu führen halt nicht. Dass sie wirklich dabei sind halt nicht. Und dass sie wirklich alles das machen, was in der Bibel festgelegt ist halt nicht. Das ist mein Lebensauftrag halt, den ich in der Taufe habe, im Taufbefehl. Also da nochmal diese ganz enge Verbindung halt. Ich kann das leider, weil gleich schon 8:30, ich muss das ab, aber das ist ganz entscheidend für mich, nicht? Also dem Taufbefehl da mein Lebensmotto. Und natürlich das Fünfte, das habe ich eben schon gesagt, meine Taufe hat mir mein Lebensmotto geschenkt, halt nicht zu sagen. Und zwar, ich habe es finden dürfen, und der Heiland hat es mir nachträglich nochmal gesagt, die Geschichte, die ich eben erzählt habe, nicht zu finden. 25 Jahre nach deiner Taufe, nicht, dass das Wort, das du am allerstärksten in der Bibel gefunden hast, das der Heiland dir schon gegeben hat, von den über 30.000 Versen, die es in der Bibel gibt, unglaublich halt, also das ist etwas Gigantisches. Und damit schließe ich mit dem Wort, das ich drunter geschrieben habe von Martin Luther in dem großen Katechismus, sagt Luther, ein jeder Christ hat sein Leben lang genug zu lernen und zu glauben an der Taufe. Und das ist tatsächlich so halt, nicht? Die Taufe ist eine unglaubliche Tiefe, wenn ihr euch damit beschäftigt, das zu verstehen. Nicht mit dem Geschehen, was vor 60, 70 Jahren bei euch passiert ist, mit dem Übergießen des Wassers oder wie ihr als Erwachsener getauft worden ist, sondern zu sagen, was da theologisch ausgesagt wird, ist es ein wunderbarer Weg, um ans Evangelium ranzukommen. Und wenn man da erstmal mit anfängt, das zu entfalten, da wirst du nie mit fertig. War jetzt ein bisschen schnell zum Ende hin halt nicht, aber die Zeit ist fortgeschritten halt. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Nächste Woche geht es weiter. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn anbefohlen. Tschüss.